Hi, herzlich willkommen zu CT-Uplink. Heute geht es um WhatsApp-Alternativen, dann geht es noch um das Whistleblower-Gesetz oder das Anti-Whistleblower-Gesetz und es geht mal wieder ums explodierende Note 7. Bis gleich. Ist der Vorspann auf einmal weg? Sind wir da? Hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr da seid. Willkommen und auch guten Morgen. Falls ihr euch wundert, dass hier manche Leute ein bisschen verpennt wirken, ich habe die Sendung heute besonders früh angesetzt. Da haben sich alle Kollegen darüber gefreut.
Nee, ich hasse dich.
Ja, so macht man sich beliebt. Aber trotzdem Kaffee, sind alle Leute da. Netterweise. Nämlich Stefan Portek, Hannes Schirulla,
Florian Müssig,
Holger Bleich.
Gut, ich glaube, wir kommen schon in Schwung, wenn wir die richtigen Themen ansprechen.
Möchte jemand vielleicht ein bisschen Kaffee haben? Ich habe leider nur
einen. Die müssen wir uns jetzt teilen, mehr war nicht mehr übrig. Danke, ist nett von dir, Holger. Deko gibt es heute auch nicht, sondern unsere Deko ist die schönste, die es gibt, nämlich unsere neue CET, die es noch zu kaufen gibt. Mit fast allen Themen, die wir jetzt gleich besprechen werden. Wir fangen einfach mal mit den Messengern an. Mal wieder absurde Situation, weil wir den zusammengeschrieben haben. Stefan, Ich mache trotzdem wieder auf blöd, wie immer. Und
muss sie nicht verstellen.
Das fällt mir ganz leicht. Genau so, wie du einfach müde wirkst. Und
ja, muss ich mich auch nicht verstellen. Ja. Frag mich was.
Ja, warum überhaupt Alternativen zu WhatsApp? Also, wir haben ja alle immer das Problem, dass wir gerne umsteigen würden. Wir erklären auch gleich, warum, also wir Redakteure. Aber warum sollte man überhaupt umsteigen? Was gibt es für Gründe? Warum? Also manche haben ja so eine Hassliebe aufgebaut zu WhatsApp. Was ist da los?
Ist erstaunlich, ne? Also WhatsApp war ja wirklich irgendwie der gefeierte Star und ist so dermaßen schnell irgendwie abgestiegen. Und der Hauptgrund ist natürlich, dass das Ding von Facebook gekauft wurde letztlich, ne? Weil viele Leute ja aus Gründen auch nicht bei Facebook sind und sagen, ich will auch nicht, dass WhatsApp meine ganze Kontaktliste hat und die Standortfreigabe. Ich will auch nicht, dass Facebook weiß, wo ich bin, wenn ich in WhatsApp die Standortfreigabe anmache, um mal irgendwie meine Location zu verschicken und so. Und am Anfang hat WhatsApp ja nicht mal wirklich sauber verschlüsselt. Als dann die ganzen Snowden-Enthüllungen kamen, war irgendwie auch klar, ja, okay, der Feind liest mit. Mhm. Und da haben viele Leute sich auf die Suche nach Alternativen gemacht. Ein paar waren ganz vielversprechend, aber in dem Fahrwasser haben sich halt viele andere Messenger weiterentwickelt. Und selbst wenn man jetzt Sicherheit mal ganz außen vor lässt, gibt es halt einfach welche, die irgendwie viel cooler sind, besser aussehen und mehr können.
Beispielsweise, kannst du Namen nennen einfach mal?
Einige, also wir haben in der
Zeit... Ist in den Foren und so, da fliegen ja immer wieder so ein paar Namen rum halt, die man dann aufgreift, aber so richtig bei allen Freunden oder so sieht man die ja dann trotzdem nicht.
Nee, das stimmt. Das ist halt natürlich irgendwie das größte Problem, dass so ein Messenger wirklich nur dann wirklich sinnvoll ist, wenn den auch möglichst viele, viele Freunde benutzen. Und lustigerweise, die größte Verbreitung, zumindest bei unserem Test oder in unserem Dunstkreis, hatte der Facebook-Messenger. Da kommst du jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen vom Regen in die Traufe, aber da kannst du dir halt sicher sein, dass wahrscheinlich 99% deiner Freunde und Bekannten den wirklich nutzen. Mhm. Und der hat eigentlich auch Funktionen, die ich viel, viel praktischer und besser finde als WhatsApp. Wenn man halt einfach aber von dem ganzen Laden mal weg möchte.
Du sprichst aber bei Facebook sprichst du ja eher von so Funktionen, die nicht unbedingt die Sicherheit erweitern, sondern halt beispielsweise, was gibt es da noch für Funktionen, was kann WhatsApp nicht? Ich meine, du kannst mittlerweile Videodateien, du kannst Aufzeichnungen schicken, alles Mögliche. Mhm. Was hat Facebook jetzt noch, was WhatsApp nicht hat?
Facebook hat richtig geile Sticker.
Mega.
Ich mag Sticker total gerne. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ja. Ich finde bei Facebook die Bots tatsächlich relativ praktisch. Das kann WhatsApp ja noch nicht.
Das ist ja so ein zentrales Thema gerade, ne? Ja. Also so was gerade aufkommt.
Ja. Also ich kann bei Facebook Newsbots abonnieren oder Wetterbots abonnieren und die sagen mir entweder auf Zuruf Bescheid. Es gibt auch einen Wikipedia-Bot, dem kann ich halt einfach einen Begriff vorwerfen und kriege dann halt eine Wikipedia-Kurzerklärung von dem Bot zurückgeschickt. Es gibt welche, denen kann ich Fotos schicken, die zeigen mir dann ähnliche Fotos oder versuchen das zu identifizieren und sagen, was da drauf ist und vielleicht sogar, wo es aufgenommen wurde, wenn es eine Sehenswürdigkeit war.
Okay.
Da gibt es lustige Sachen. Es gibt Bots, die dir irgendwie morgens einen Kurzwetterbericht einfach aufs Handy pushen, da sind irgendwie coole Features bei. Das mag ich tatsächlich ganz gerne und das benutze ich auch.
Okay, aber Facebook ist jetzt die Cholera zur Pest.
Ja, so ungefähr, und, ja.
Was machen die anderen aus? Also, ich habe dich vorhin unterbrochen, vielleicht nennst du einfach nochmal ein paar Namen von denen.
Also, wir haben in der Tabelle haben wir ein paar Messenger mehr sogar noch, als wir in der Einzelbesprechung würdigen konnten. Und das Feld ist relativ breit gestreut. So ein bisschen haben wir natürlich auf Sicherheit den Augenmerk gelegt. Also wir wollten schon welche haben, die auf jeden Fall die Kommunikation zwischen dem Client auf meinem Handy zum Server des Dienstebetreibers auf jeden Fall schon mal verschlüsseln. Mhm. Und im Idealfall wollten wir natürlich Clients haben, wo die Nachrichten mit einem privaten Schlüssel auf meinem Handy schon verschlüsselt werden, dann über den Server des Anbieters wandern und auch erst auf dem Handy vom Empfänger wieder entschlüsselt werden, sodass niemand mitlesen kann, nicht mal der Betreiber. Und da ist natürlich das Paradebeispiel ist Threema. Das ist, glaube ich, der Messenger,
diese den jeder... Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
genau.
Ist das dann.
Mhm. Genau. Und das Paradebeispiel dafür ist Threema. Threema ist sehr schnell sehr groß geworden, nachdem WhatsApp von Facebook übernommen wurde.
Mhm. Groß im Vergleich zu WhatsApp? Im Vergleich zu anderen nur, oder?
Ja, groß im Sinne von den Alternativen. Hier sind schöne Messenger mit drin, die halt zumindest in meinem Freundeskreis kein Mensch benutzt. Und deswegen ist Threema schon, würde ich sagen, immer noch eine App, die es sich lohnt, mal anzuschauen, auch wenn sie ein bisschen was kostet. Weil man da noch die
2 Euro
so in dem Dreh, ja. Also schwankt auch immer so ein bisschen. Irgendwie, es gibt immer mal wieder Angebote. Das Ding gab es auch schon mal billiger. Vom Funktionsumfang ist es mittlerweile gut gewachsen, kann mit WhatsApp mithalten. Die Kontakteverwaltung ist auch nicht mehr so schlimm, dass man dann hinterher eine komplett zerschossene Kontaktliste hat, so wie es in den allerersten Versionen damals gewesen ist. Letztlich ist es dann aber auch eine Geschmacksfrage. Also mein Lieblingskandidat ist es nicht unbedingt.
Okay. Welcher war dein Lieblingskandidat?
Mein Lieblingskandidat war tatsächlich Wire und Signal.
Mhm.
Signal aus dem Grund, weil es halt anders als Threema komplett Open Source ist. Das heißt, man kann den Quellcode von dem Messenger runterladen, könnte im Prinzip selber gucken, wenn man so richtig Ahnung von hätte, dass keine Sicherheitslücken, keine Backdoors drin sind. Ich kann das jetzt nicht, aber
theoretisch ist es für jeden kontrollierbar, wie sicher.
Theoretisch ist es für jeden kontrollierbar und das kontrollieren mit Sicherheit oder das kontrollieren definitiv auch Leute, die da Ahnung von haben, weil es wäre ein Riesenscoop, da jetzt eine Backdoor zu finden.
Mhm.
Und das würde halt auf jeden Fall durch die Nachrichtengazetten gehen und da das nicht passiert, kann man davon ausgehen, dass das Ding dann wohl auch keine Backdoors oder so hat.
Okay. Was macht Wire aus?
Wire sieht ziemlich gut aus und hat einen guten Funktionsumfang. Also Wire ist eigentlich so, wie ich mir optisch im Moment einen Messenger wünschen würde. Es ist einfach alles schick. Das fängt bei so Banalitäten an wie dem Logo. Mhm. Aber der ganze Client ist schön, das Chatfenster ist schön und das sieht alles gut aus und man hat irgendwie das Gefühl, es lässt sich toll bedienen und es sieht dabei auch noch gut aus.
Mhm.
Wohingegen du bei manchen anderen Apps und Messengern ja oft das Gefühl hast, irgendwie, oh meine Fresse, ey, wer das programmiert hat, den müsste man zwingen, es mal zu benutzen. und das ist bei Wire halt nicht. Also das ist ein Messenger, den ich halt echt dann gern benutze.
Das sind teilweise ehemalige Skype-Mitarbeiter, ne, wenn ich das nicht mitbekommen habe. Okay, gut, da hat sich vielleicht auch einiges abgefärbt dann. Skype hat sich ja mittlerweile auch gemacht, einfach von der Bedienoberfläche. Nichts fürs Handy, aber sonst ganz ordentlich. Aber was sind denn jetzt eigentlich die Unterschiede in der Sicherheit zwischen diesen Alternativen, die wir genannt haben, und WhatsApp und Facebook? Die haben ja schon nachgerüstet, ne?
Die haben schon nachgerüstet, ja. Also es gibt jetzt bei WhatsApp und Facebook gibt es ja nun auch mittlerweile eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Mhm.
Die WhatsApp-Verschlüsselung basiert auch auf dem Protokoll, was bei Signal zum Einsatz kommt.
Okay.
Das heißt, im Prinzip kann man sagen, das wurde als sicher eingestuft. Das Problem bei WhatsApp ist halt proprietär. Die können mir erzählen, im Himmel ist Jahrmarkt, ob sie das jetzt wirklich 1:1 so benutzen, das Protokoll, wie es in Signal zum Einsatz kommt.
Das heißt,
muss man ihnen einfach vertrauen.
An sich, die Sicherheitstechniken haben sie jetzt schon mittlerweile alles übernommen, halt. Wahrscheinlich auch weil halt viele protestiert haben lange Zeit lang.
Genau.
Aber dem Unternehmen selbst kann man so wenig trauen, dass man nicht genau weiß, was noch in dem Programm steckt, weil es auch nicht Open Source ist.
Ganz genau. Also da war jetzt vor einigen Tagen oder Wochen schon fast, war da ja mal so ein so ein kleiner Aufschrei in den IT-News, dass es da angeblich vielleicht eine Backdoor geben könnte, weil WhatsApp sich nicht ganz so geschickt anstellt, wenn der Empfänger der Nachricht das Handy gewechselt hat. Da könnte es unter ganz theoretischen Umständen irgendwie möglich sein, eine Nachricht unverschlüsselt abzufangen. Und da haben gleich alle spekuliert, aha, Facebook hat doch eine Backdoor eingebaut. Da hat sich dann der Entwickler des Protokolls zu Wort gemeldet und hat gesagt, nee, es ist Quatsch, das ist ein bisschen komisch und blöd gelöst von WhatsApp, aber das ist definitiv keine Backdoor und das ist eigentlich auch kein Fehler, der irgendjemanden wirklich mal relevant treffen könnte.
Okay.
Aber was halt immer noch passiert bei WhatsApp, damit es halt sich bequem benutzen lässt, dein ganzes Telefonbuch geht halt einmal an den Facebook-Server. Weil du willst es ja eben nicht so machen. Wir haben auch, na, das erzähle ich gleich.
Ja.
Das alleine ist trotz der vermeintlich wohl sicheren Verschlüsselung für viele immer noch ein Grund zu sagen, nee, ich will WhatsApp trotzdem nicht, weil ich nicht will, dass Facebook weiß, mit wem ich privat befreundet bin.
Zumal die Daten dann auch auf US-Server gehen
und
dann sowieso außerhalb
des
greifbaren Bereichs sind.
Genau, und das bringt teilweise natürlich auch ein rechtliches Problem. Da haben wir beide auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben. Auf einem Diensthandy, wo du dienstliche Kontakte in deinem Adressbuch hast, dürftest du WhatsApp eigentlich, was heißt eigentlich, du darfst WhatsApp nicht benutzen, weil WhatsApp dann deine dienstlichen Kontakte auch aus der EU auf amerikanische Server schickt und das ist nicht erlaubt.
Gibt es auch Messenger, die innerhalb der EU ihre Server haben, wo die Daten auch dort bleiben?
Threema behauptet, das so zu tun. Wire ist auch ein europäisches Unternehmen. Bei Signal weiß ich es nicht, ich glaube nicht.
Okay. Aber das Geschäftsmodell gibt es dann halt auch als Alternative.
Es gibt wohlgemerkt noch, hatte ich dir, glaube ich, mal erzählt, es gibt ja noch so einen neuen Messenger von 1&1 und
den gibt es auch noch, ja.
GMXweb.de, die werben damit, dass sie eben die Daten in Deutschland halten.
SimsMe gibt es ja auch noch von Post. Also es ist einer der Messenger, die wir jetzt nicht getestet haben, weil einfach aus unserer Sicht die Basis zu klein war.
Wir haben halt hier das Henne-Ei-Problem, ne? Also wenn es niemand nutzt, nutzt es auch niemand. Da kann es so gut sein.
Und das ist bei Messengern ungefähr genauso ärgerlich wie bei sozialen Netzwerken. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich damals irgendwann zu dienstlichen Zwecken mal Facebook einen Account anlegen musste, als das hier wirklich nur alle waren bei StudiVZ und wer kennt wen. Und ich hatte dann meinen Facebook-Account und das war echt langweilig, die ersten 2 Jahre. Ne, und so ist es bei den Messengern auch. Also ich will jetzt natürlich irgendwie keinen Messenger installieren, indem ich dann irgendwie ein, maximal 2 Freunde habe.
Ja, zumal du ja trotzdem erstmal die Daten, also Telefonbuch oder so, lädst du ja trotzdem erstmal hoch. Das ist ja ein Preis, den du erstmal bezahlst dafür. Und wenn der jetzt völlig umsonst gegeben wurde, weil du sowieso nie benutzt, dann hast du deine Daten sonst wo irgendwo bei einer Firma, die vielleicht auch noch pleite geht und ihr Zeug verkauft.
Genau. Zum einen das und zum anderen, es ist halt dieses Yet Another App-Problem. Ich möchte halt auch keine 5 Apps haben, die im Hintergrund die ganze Zeit den Push-Kanal offen halten, ob nicht mal irgendwann eine Nachricht kommen könnte. Das, alle residieren dauerhaft im Arbeitsspeicher. Das ist, die Menge macht es dann auch irgendwann beim Akkuverbrauch, wenn ich irgendwie 30 Messenger permanent laufen lasse.
Ich finde das auch wahnsinnig anstrengend, echt. Also so viele Kommunikationskanäle im Auge zu behalten. Ja. Also WhatsApp ist ehrlich gesagt auch mein Standard-Messenger, aber halt vor allem im familiären Umfeld und mit Freunden, die jetzt nicht so computeraffin sind. Also wir hier und Kollegen untereinander benutzen in der Regel ja kein WhatsApp, sondern dann entweder Signal oder Threema oder so. Mhm. Na, aber das sind dann schon wieder 3.
Ja, stimmt.
Dann hast du noch, hast du noch irgendwie die anderen Leute, die dann überraschenderweise doch lieber Facebook Messenger nutzen, hast du 4.
Das ist echt ärgerlich. Das ist tatsächlich ein Vorteil, der für Signal noch spricht, finde ich. Signal kann auf Wunsch, ich weiß nicht, ob es das unter iOS auch macht, ich war ja der Android-Mann des Testes.
Ja.
Dort ist es auf jeden Fall so, dass Signal die SMS-Standard-App des Smartphones ersetzen kann.
Das geht bei iOS nicht. Nee.
Okay, gut. Das ist bei Signal ganz praktisch, weil dafür kann ich dann halt die SMS-App, die vorinstalliert ist, deaktivieren oder im besten Fall deinstallieren. Und
ja, aber du willst doch noch SMS als Kanal auch offen halten, oder?
Ja, ja, und das macht Signal dann.
Also das Signal empfängt kann dann und sendet SMS.
Genau, das kann, kann dann halt beides.
Mhm. Aber eigentlich wünscht man sich halt einen zentralen Punkt, ne, wo man halt alles empfängt, was WhatsApp bislang eigentlich ist, aber irgendwie mit einem Fadenbeigeschmack. Ja.
Also das ist, wenn ich es mir von der Verbreitung angucke, das mag natürlich so ein bisschen schwanken, aber da hatten wir natürlich schon bei der Akquise ein bisschen drauf geachtet. Also wenn es wirklich um weit verbreitete Alternativen geht und wir den Facebook-Messenger mal rauslassen, ist glaube ich schon das Threema und Telegram interessanterweise tatsächlich eigentlich die meist oder am häufigst genutzten Alternativen sind.
Aber selbst da, ne, außerhalb so unseres Redaktionskreises, sind Beispiel, also bei in meinem Freundeskreis kaum jemand bei Threema, wo der halt irgendwie in den iOS-Download-Charts ist der auf dem dritten Platz, glaube ich, bei den verkauften Apps.
Ich glaube, bei Threema geht es vielen so, das haben sehr viele Leute damals bei Facebook Kaufbots-App, als der große Aufschrei kam, haben viele so hektischem Aktionismus sich die Alternative gesucht und da war Threema zur rechten Zeit am rechten Ort. Ich fand es damals ehrlich gesagt nicht ausgereift genug, um es auf die Allgemeinheit loszulassen.
Das war nicht schön,
das also
hat nicht
funktioniert. Das ganze Kontakt- und Schlüsselmanagement fand ich übelst anstrengend.
Das ist aber besser geworden.
Es ist viel besser geworden. Aber damals war es halt wirklich, du hast dann plötzlich irgendwie, hatte ich dann in meiner Kontaktliste Kontakte mit diesen sechsstelligen hexadezimalen Star Wars-Druiden-Namen. es hat wirklich meine ganze Kontaktliste zweimal komplett kaputt geholzt. Dann, wenn sich die Leute ein neues Handy gekauft haben, haben sie ihren alten Schlüssel nicht exportiert, dann hast du einen Kontakt plötzlich dann irgendwann nach 2 Jahren viermal, weil er dreimal das Handy gewechselt hat und du weißt auch nicht mehr, wer. Also, und das ist tatsächlich mittlerweile besser geworden, aber in meinem Freundeskreis ist Telegram weiter verbreitet.
Also eine Hürde war ja auch immer, dass Threema Geld kostet.
Ja.
Bei 3 Euro halt normalerweise im Alltag, da denkst du nicht drüber nach, egal was du kaufst.
Eigentlich nicht, nein.
Und da ist das Geschäftsmodell natürlich auch klar zu erkennen. Ne? Also für 3 Euro, damit verdienen die halt mehr oder weniger ihr Geld. So. Die anderen, alle anderen sind kostenlos, wo man sich fragen muss, wie die halt irgendwann ihr Geld damit verdienen. Ne?
Genau, das ist wie gesagt bei Telegram zum Beispiel eine Frage, die ich mir schon relativ lange stelle. Ne? Es gibt keine Werbung, das Ding kann Bots, also der Funktionsumfang von Telegram ist auch WhatsApp definitiv überlegen.
Manchmal ist die Alternative halt, das Ganze dann irgendwann zu verkaufen, wenn die Community groß genug
ist. Eventuell das, weil theoretisch ginge Telegram auch ohne Telefonnummern-Export. Das macht es eigentlich auch für Leute, die sichere Kommunikation wünschen, halbwegs interessant. Du kannst dort einfach einen Benutzernamen und ein Passwort auch festlegen. Das ist nett, wenn du es zum Beispiel auf dem Drittgerät oder auf dem Desktop-PC nutzen möchtest, kannst du dich da einfach mit deinen Daten einloggen. Und du musst dein Telefonbuch nicht exportieren. Du könntest dir die Freunde anhand ihrer Nutzernamen im Prinzip zusammensuchen. Und wenn du dann einen geheimen Chat mit ihnen startest, ist er auch Ende zu Ende verschlüsselt. Und dann hast du eigentlich kaum was von dir preisgegeben.
Aber zum Thema Geschäftsmodell, das hast du ja bei WhatsApp sehr deutlich gesehen, wie das laufen kann. Ne? Also da wird ein Messenger aufgebaut und ist auch sehr erfolgreich. Und die sagen dann, nein, wir werden nicht werben und dann irgendwann gehört der Facebook. Ja. Und Facebook sagt, wir kaufen das einfach mal so für wie viel?
Oh Gott, ich
habe die Zahl vergessen. Auf jeden Fall mehr als ein paar Milliarden. Ja. Und dann letztes Jahr plötzlich hat Facebook sein Versprechen gebrochen und hat gesagt, na, wir brauchen die Nutzerdaten der WhatsApp-Kunden.
Wir haben gelogen,
oder? Genau, ja. Und darauf werden sie jetzt auch
alternative Wahrheit.
Rückwirkend anders überlegt, ja.
Ja. Ja, okay, gut.
Gibt es eigentlich noch irgendeinen aus der alten Karte, also ICQ und Co., die es ins Smartphone-Zeitalter geschafft haben?
Da haben wir auch lange drüber diskutiert. Nee, die haben das alle verpennt irgendwie.
Also es gibt Skype, aber das ist eine Katastrophe auf Android, auf iOS weiß ich es nicht. Das zieht den Akku den ganzen Tag leer einfach. Nee, da ist nichts mehr übrig geblieben.
Was mich wirklich wundert, ne? Also ich habe damals in den Anfangstagen von Smartphones habe ich ständig gesagt, oh, wie geil wäre das, wenn ich hier jetzt ICQ benutzen könnte, als man ICQ eben noch benutzt hat. Und die haben wir echt gepennt, ne?
Aber ich benutze übrigens ICQ immer noch. Aber ich bin, glaube ich, einer der Letzten.
Ja. Ja.
Ja, gut. Also, was man aber aus der alten Garde vielleicht noch rauslesen kann, ne, wenn irgendein Messenger mal die kritische Masse erreicht hat oder ein soziales Netzwerk, so, dann kann es halt schon irgendwie zu einer Marktveränderung kommen. Mhm. Also, WhatsApp ist jetzt nicht in Stein gemeißelt die nächsten 30 Jahre.
Nee, das sicher nicht. Das habe ich ja vorhin gesagt. Also, das wie schnell dann Facebook weg von, StudiVZ oder insgesamt die VZ-Netzwerke dann.
Oder ICQ.
Oder ICQ passé gewesen sind. Das kann ganz schnell gehen, aber im Moment sieht es leider nicht danach aus. Ich finde es schade, nicht mal jetzt unbedingt aus Datenschutzgründen, sondern einfach aus funktionalen Gründen.
Also ich finde es aus Datenschutzgründen schade.
Ja, ich natürlich auch, klar. Aber aus funktionalen Gründen finde ich es halt auch schade.
Also wie auch immer, aber also wenn einem das gefällt, so, ne, dann ist vielleicht sogar der erste Schritt, das einfach mal zu installieren. Und also allein wenn man halt irgendwie das erstmal nicht benutzt, aber vielleicht der Freundeskreis ist dann doch irgendwann mal auch installiert oder so, dann sieht man, dass genug da Leute da sind. Und eventuell können wir dann doch mal auf WhatsApp und Facebook verzichten.
Eventuell. Man muss dann halt einfach auch ein bisschen Werbung bei den Freunden machen. Also ich gehe damit auch wirklich hausieren und sage, willst du nicht Messenger XY deinstallieren? Ich habe keinen Bock auf WhatsApp. Und bei einigen klappt das auch. Also es ist
cool.
Also ich bin gefühlt schon mit dem Punkt drüber, ich sage es, dann ist es halt WhatsApp, mein Gott. Das ist so wie, nennen wir ein anderes Internet-Auktionshaus außer eBay oder irgendwas anderes.
Ja, aber da geht es um mehr, ne? Bei eBay geht es nicht um so persönliche Daten.
Es geht nicht so, aber es ist trotzdem, irgendwann konsolidiert sich alles irgendwo auf einen. Mhm. Und das ist, wie gesagt, für mich ist das schon mit WhatsApp
geschehen. Ja, aber es gibt halt auch Umstürze, natürlich, ne?
Ja, und wenn der eine halt eigentlich viel weniger kann als die ganzen Alternativen, das finde ich dann,
es hat für mich immer noch, das, was ich im Alltag irgendwie benutze, ist da drin. Mhm. Ich habe es damals auch versucht, wo die Sache war, wir sind auch, haben versucht, Freunde und Frau und alle auf Threema zu kriegen. Die haben gesagt, nee, das geht alles nicht. Und es ist dann trotzdem, weil irgendeiner hat wieder nicht mitgezogen und da ist doch noch irgendwelche Leute, mit denen schon weniger Kontakt hattest. Die hattest du aber noch in der WhatsApp-Liste drin und so. Mhm. Und dann bist halt doch irgendwie dabei geblieben.
Ja, schade. Ich habe, also es war wie so ein Gummiband-Effekt, so habe ich es auch wahrgenommen. Mhm. Dass viele weg sind und dann irgendwie wieder zu WhatsApp zurück. Mhm. Gut, da können wir noch ewig drüber quatschen. Aber wir machen es einfacher. Wenn ihr Bock habt, dann kauft ihr euch das Heft. Da gibt es noch Details. Da vielleicht bekehrt ihr ja auch ein paar eurer Freunde dazu. Genau, ja. Also es wäre auf alle Fälle ein Schritt zum Datenschutz, wenn mal mehr Leute wechseln würden. Vielleicht schaffen wir es ja mal. So, jetzt zu was Aktuellem, was ganz Aktuellem.
Genau. Das
ist natürlich alles aktuell, was wir hier besprechen. Aber was aktueller. Brandheißes, um nicht zu sagen,
ja.
Explosives. Ja, also es geht um das Note 7.
Genau.
Samsung hat nochmal eine Erklärung abgegeben,
genau,
ne, diese
die
Woche.
Die haben jetzt gesagt, was ist schiefgegangen.
Ja.
Und es hat sich herausgestellt, es waren zwei Fehler, die hatten. Der erste Fehler war bei den ursprünglichen Akkus. Einfach ein Fertigungsfehler. Da war was mechanisch beschädigt einfach, was ihn nicht aufgefallen
ist. Also erstmal, es geht um zwei Generationen an Akkus.
Genau, es geht
um zwei Generationen. Es war nicht immer exakt dasselbe Gerät, genau, sondern es gab Veränderungen.
Es hieß alles Note 7, aber sie hatten von Anfang an zwei Akkulieferanten.
Ja.
Einfach um die Stückzahl zu kriegen, um ein bisschen was zu machen. Das machen Hersteller bei Komponenten üblicherweise so, wenn man ein Komplettgerät baut.
Weiß man, welche Hersteller das waren?
Ja, der Hauptakku war wohl von Samsung. Also Samsung SDI ist eine Tochter oder Schwester, je nachdem, wie man das sieht, aber halt aus dem Samsung-Konzern auch. Und der zweite war von ATL, das ist ein chinesischer Hersteller gewesen.
Okay, und was kam jetzt?
So ursprünglich mal das Verhältnis irgendwie 70% Samsung-Akkus, 30% ATL. Okay. Das ist das, was ich gehört habe, hat Samsung nicht offiziell gesagt, aber so ungefähr die Größenordnung
okay.
sollte stimmen.
Also soweit, man hat es ja schon geahnt mit dem Akku. Samsung hat jetzt in der Erklärung ein bisschen so getan, als hätte es noch wenige genutzt. Also ich hab die erste Pressemitteilung gelesen und der Grund, der drin stand, war dann, es war der Akku, ach.
Genau, es war der Akku.
Wer hätte aber es gab auch noch mehr Details,
es gab auch noch
oder?
Sie haben noch mehr gesagt. Eine Pressekonferenz, die jetzt so deutsche Zeit Mitternacht war, weil es halt in Korea Samsung koreanisches Unternehmen halt morgens dort gemacht hat. Da war dann einfach die Sache, sie haben gezeigt, was schiefgegangen ist, auch mit, was weiß ich, dann riesengroßen Sachen. Sie haben, glaube ich, 30.000 Handys nochmal getestet, Akkus und pipapo, riesengroßen Test.
Mit angeblich 700 Ingenieuren, die sich damit beschäftigt haben.
Das kann ja sein, von Anfang bis Ende. Also wie gesagt, das war nicht nur interne Tests, sie haben da auch noch irgendwelche externen Unternehmen mit reingenommen.
TÜV Süd war doch auch.
TÜV Süd war mit dabei, der hat die Transportkette untersucht, es waren noch ein paar andere mit dabei, die es gemacht haben. Mhm. Und die haben dann gesagt, es waren Fertigungsfehler bei den Akkuherstellern. Aber wir haben diese Akkus dort in Auftrag gegeben und darum übernehmen auch wir die Verantwortung. Mhm. Was anders wäre ihnen auch nicht wirklich übrig geblieben, weil wie gesagt, sie haben es in Auftrag gegeben, sie wollten das Komplettgerät in Handel bringen, also müssen sie auch dann sicherstellen, dass alles hinhaut, dass das Komplettsystem funktioniert. Und das haben sie halt in dem Fall beim Akkus, hat das nicht hingehauen.
Sie hätten sich wahrscheinlich auch keine Freunde gemacht, hätten sie die Schuld einfach zu jemand anders geschoben.
Auch das, also wie gesagt, der Fingerzeig war da, aber wie gesagt, was mir zum Beispiel noch gefehlt hat bei dem ursprünglichen, sie haben gesagt, der Akku hat eine Beschädigung, oben die eine Ecke war immer oder oft eingedrückt. Mhm. Wo das passiert ist, haben sie nicht gesagt. Ist das auf der Fertigungsschiene beim Akkuhersteller direkt passiert? Ist es irgendwo auf dem Transportweg passiert? Ist es beim Einbau ins Handy passiert? Mhm. Diese Frage ist noch offen, die haben sie nicht gesagt.
Ja, also vor allem, warum ist es dann nicht bei jedem Modell passiert?
Was meinst du mit jedem Modell?
Ja, also wenn es irgendwas auf der Fertigungsstraße oder sowas gewesen wäre.
Es waren ja so viele, dass es relativ schnell alle Handys okay. hoch oder relativ viele Handys dann einfach hochgegangen sind.
Okay, aber nicht jedes Handy, was eine eingedrückte Ecke hatte, ist
nicht,
dann auch
nicht unbedingt das, aber wenn du okay. einen beschädigten Akku hast, ist das schon mal grundsätzlich was. Was den Akku eben dann zum animiert hochzugehen. Mhm. Und das ist einfach eine Sache, die hätte auffallen müssen.
Okay.
Gerade weil das auch wohl den Fotos nach, die sie in der Pressekonferenz gezeigt haben, wohl auch von außen sichtbar war, dass in der Ecke halt einfach Modelle drin waren.
Krass. Und bei den Austauschgeräten kamen dann Akkus zweiten Zulieferers und die hatten das genau. gleiche Problem?
Nein, oder? Die hatten ein anderes Problem. Also es war halt erst, wir haben ein Problem, alles ist weg. Dann hat wohl Samsung gesagt, okay, das waren alles Samsung-Akkus, die hochgegangen sind. Dann nehmen wir jetzt halt die vom zweiten Zulieferer, ATL. Mhm. Der hatte dann wohl das andere Problem, dass sie die Produktion so schnell hochfahren mussten. Weil natürlich, wie gesagt, sie sollten bislang nur 30% oder sowas machen und es war auf einmal okay, wir schwitzen mit alle 100% aller neuen Note 7 sollen jetzt einen anderen Akku kriegen. Da mussten die wohl die Produktionsanlage zu schnell hochfahren und die hatten dann das Problem, dass sie Schweißnähte nicht richtig gemacht haben. Also es wird ja in dem Akku auch auf diese Folien, die drin sind, diese Ableiter, die nach außen führen, draufgeschweißt und die waren wohl zu scharfkantig. Das heißt, sie haben sie irgendwie relativ schnell geschweißt mit Laserschweißen, oder das geht ja.
Ja.
Aber wenn du halt irgendwie das langsamer machst mit weniger Energie, dann kriegst du halt saubere Schweißnähte, als wenn du es dann schneller durchjagst und mit höherer Energie machst. Die hatten sozusagen diese, war irgendwie ein bisschen ausgefranst oder sowas. Es war jetzt nicht hoch oder viel, aber wenn man sich überlegt, diese Separatorenschichten, die dazwischen liegen, die sind so in der Größenordnung 15 Mikrometer. Okay. Wenn da irgendeine spitze Metallspitze irgendwo drin hast, das, du hast den Stapel, der dann auch aufeinander presst, dann biegt sich halt auch irgendwann durch und macht dann intern einen Kurzschluss. Was dann auch wieder ein Sicherheitsrisiko ist.
Also grundsätzlich
im Endeffekt auch wieder Qualitätskontrolle.
In beiden Fällen ging es dann darum, dass Schichten zueinander gekommen sind und dann Kurzschlüsse verursacht haben.
Richtig, genau. Beim ersten Mal war halt mechanisch beschädigt, halt irgendwas aneinander gedrückt und dann intern auch beschädigt oder oben dann rumgebogen um die Ecken. Mhm. Und beim zweiten Mal waren es halt diese Schweißpunkte, die irgendwo intern waren, die dann zu scharfkantig waren und sich dann auch irgendwo durchgebohrt haben.
Okay, das ist aber echt wirklich ganz, ganz trauriges
es ist ganz
Pech irgendwie, dass dann bei dem Austausch
zweimal, ne?
Akku irgendwas anderes schiefgegangen ist, weil das Gerät eigentlich geil
das
war.
Gerät das Gerät an sich war toll, aber es ist zweimal dasselbe Fehler, nämlich Qualitätskontrolle.
Ja, das stimmt, aber das hat das Telefon an sich nicht verdient. Wir beide haben es uns ja damals auch auf der Präsentation angeguckt und wir waren, glaube ich, beide ziemlich begeistert von dem Ding.
Wenn man die Gerätekategorie mag, dann war das Teil, wo, was du haben wolltest.
Ja, gerade mit Stiftbedingungen und allem, was drumherum war. Genau. Ja. Top-Display
und diese, so diese Erklärungen sind gesichert. Also das,
ist Samsung,
das ist plausibel.
Das ist plausibel, das ist das, was Samsung gesagt hat. Und wie gesagt, es ist aber in beiden Fällen so, Samsung hat es versäumt, die Akkus so zu kontrollieren, dass was ist. Sie haben es gesagt, wir haben daraus gelernt, wir haben jetzt einen neuen 8-Punkte-Plan, wo dann alles nochmal gemacht wird. Wir wollen jetzt engmaschiger kontrollieren, mit Röntgenbildern und allem Pipapo. Natürlich.
Den 8-Punkte-Plan, du wolltest, ich meine, du bist der Moderator, du darfst auch gerne einfach deine Frage stellen. Aber,
jeder darf hier freisprechen.
Es liegt mir auf der Zunge, diesen 8-Punkte-Plan habe ich mir durchgelesen und habe gedacht, ach du Scheiße, das hätte ich eigentlich erwartet, dass es grundsätzlich kontrolliert wird. Also, da waren
Sie haben auch nicht gesagt, ob das jetzt alles neu ist oder ob Sie es einfach nur in dem Namen 8-Punkte-Plan zusammengefasst haben. Ich meine, die Stufen, die drin sind, das ist auch so ein Kontrollraster, das kann man ja feiner und grobmaschiger machen. Das ist ja, wie du es gerne hättest. Ich würde auch davon ausgehen, dass Sie es einfach das mal ein bisschen engermaschiger ziehen, dass Sie sagen, wir kontrollieren jetzt mehr Geräte, wir ziehen mehr raus und probieren uns. Vielleicht schauen Sie sich auch vorher schon die Akkus beim Zulieferer an oder verpflichten die engere Stichproben zu machen. Mhm. Klar.
Weil, also wenn diese 8 Punkte, die dort aufgeführt werden, im Vorfeld nicht oder wirklich nur sehr lax kontrolliert wurden, dann wundert es mich, dass nicht jedes zweite Handy
das ist auch die große Frage noch, warum haben Sie es nicht gemacht? Ja. Vorher schon.
Wie viele sind jetzt tatsächlich kaputt gegangen oder explodiert oder wie auch immer? Weiß man das?
Ich habe die Größenordnung mehrere hundert im Kopf, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ist, was die letzten Zahlen waren.
Und wie viele verkauft? Weiß man das?
Haben sie nie gesagt, aber es waren jedenfalls die... Es waren
in Millionen Stückzahlen, oder?
Wollten sie zumindest machen, es war aber auf alle Fälle innerhalb der ersten zwei Wochen schon irgendwie... Ich glaube, innerhalb der ersten Woche waren schon 100 oder 120 und in der Größenordnung, es ging danach noch ein bisschen hoch. Mhm. Also hoch die, auch die Zahlen und dann... dann noch was, wie gesagt,
ich glaube, alle Scherze wurden gemacht mittlerweile.
Ich glaube auch, da kann man nicht mehr so viel rausholen.
Das ist, ging mir irgendwann mal in der Twitter-Timeline ganz schön auf die Nerven. Ey. Ja. Jeden Tag irgendwie 3 Notscherze.
Nein, aber man muss halt auch sehen, jedes Handy hat heutzutage irgendwie einen maßgefertigten Akku, weil halt die physischen Dimensionen einfach ein bisschen anders sind. Die Dicke unterscheidet sich ein bisschen, wie viel Platz ist. Wie gesagt, manche haben ein bisschen mehr Platz innen drin, da kann man ein bisschen breiter bauen. Beim Note 7 mit dem Stift, da muss man
das... Es ist ja alles auf absolutes Maximum getrimmt.
In natürlich, so das muss man dazu sagen. Es muss auch natürlich immer neuen Generationen sollte auch noch mehr Laufzeit haben oder zumindest der Akku mehr Energie drin haben, auf kleinerer Fläche, kleinerem Volumen, dass man halt wieder noch ein bisschen mehr rausholen kann.
Also, und dann ist es auch logisch, dass kleine Fehler halt solche großen...
Natürlich, und wie gesagt, jeder Akku ist im Endeffekt ein Individuum, das gab es vorher nicht nochmal. Die Chemie drin ist dieselbe.
Ja.
Aber wie gesagt, die physischen Dimensionen, wie man ihn halt baut, ist was anderes. Das heißt, die Fertigungsschienen sind auch immer ein bisschen anders.
Ja.
Das heißt, es können sich gerade solche Fertigungsfehler können sich einfach bei jedem neuen Akku von jedem neuen Handy erneut einschleichen.
Je nachdem, wie groß die Toleranzen dann sind, ist es...
Genau, natürlich will man an die Toleranzen auch gehen. Ich meine, das waren mal die Sachen, wo die ganzen Notebook-Akkus vor etlichen Jahren hochgegangen sind. Da ist man ein bisschen zu sehr in die Sicherheitsmargen reingegangen. Da haben wir die Schichten zwischendrin ein bisschen zu dünn gemacht. Das war jetzt die letzten Jahre alles kein Problem mehr.
Ich stelle mir immer vor, also bei Samsung, ne, bei so einem breit aufgestellten Konzern, auch mit vielen verschiedenen Gerätekategorien und Modellen, die können sowas ja verkraften. Aber stell mir vor, Apple passiert sowas. Stell mal vor, im iPhone 8 wird serienmäßig ein defekter Akku verbaut und es gehen ein paar Geräte hoch.
Die haben aber auch andere Margen, ne? Also die haben auch ein bisschen mehr Bewegungsspielraum in Sachen Qualitätsmanagement.
Natürlich. Das haben sie, ob sie es umsetzen, wissen wir natürlich alle nicht.
Aber die haben wahrscheinlich auch mehr Zulieferer, oder? Nehme ich mal an. Also,
da bin ich mir auch nicht sicher, ob
die werden ja demnächst auch nur noch in den USA fertigen, wie man hört.
Weil da auch so viele Zulieferer
sind. Haben sie gesagt.
Ja, ja.
Haben sie angedeutet.
Wie gesagt, die Zulieferung auch nicht da. Wie gesagt, gut, man kann halt alle Komponenten in Asien fertigen, dann irgendwie in drei einzelnen das iPhone noch in die USA setzen, dann dort zusammenbauen, dann hat man auch Made in USA.
Ja, und so soll es ja dann wohl kommen.
Samsung fertigt auch nur noch in den USA.
Ja, dann, VW auch, alle. Ja,
alle nur noch.
Wir kommen nicht mehr rein.
Wie finden wir denn eigentlich die Öffentlichkeitsarbeit, die Samsung in dem Fall gemacht hat?
Am Anfang fand ich sie schlimm. Inzwischen haben sie zumindest gesagt...
Aber kann man da überhaupt richtig handeln in so einer Situation? Also es ist immer nach so einem Fall, dass alle sagen, irgendwie das war nicht korrekt.
Es ist ein hartes Thema, das ist Krisenmanagement. Ja. Und ich finde, das war halt ein neues Flaggschiff-Produkt von denen.
Ja. Naja, also es gibt ja mittlerweile eigene Sparten an Kommunikationswissenschaften, an Instituten und so. Ja. Krisenkommunikation vor allem. Ne? Und da gibt es so viele verschiedene Strategien. Mhm. Und du musst da so schnell handeln und so schnell entscheiden, wie du das, und das ist halt ganz wichtig, wie du das
kommunizierst. Gerade zumindest, wir wollen halt auch immer die harten Fakten haben und die kommen halt dann üblicherweise erst mit ein paar Monaten Verspätung, wenn wirklich die Untersuchungen abgeschlossen sind,
raus. Aber die kamen halt wenigstens. Ich kenne auch vergleichbare Fälle, wo man gesagt hat, ja okay, und das lassen wir dann ein bisschen gerade drüber wachsen und in zwei Gerätegenerationen redet da keiner mehr drüber.
Nee, der Aufruhr war
doch so groß. Das glaube ich nicht.
Bei Samsung
war dafür ist Samsung natürlich zu groß.
Samsung ist zu groß und auch gerade, wie gesagt, wenn es irgendein kleineres Handy gewesen wäre, okay, aber das war das neue Flaggschiffgerät. Das sollte noch vor dem iPhone 7, das iPhone 7 Plus rauskommen, mit Stiftbedienung dagegen anstinken und so weiter und dann passiert ja genau das.
Aber vor allem, wenn Samsung immer verbunden wird mit diesem Gefühl, ist nicht ganz aufgeklärt worden und da sind Akku und das Ding kann dir um die Ohren fliegen. So ein Rest bleibt immer im Hinterkopf, wenn du im Laden stehst und dir ein neues Gerät kaufen willst.
Ich glaube, wenn das Gerät schick genug ist und preiswert genug ist, dann vergessen das die
meisten. Man darf auch nicht vergessen,
wenn der Messenger praktisch genug ist und genug Leute
benutzen, dann gehen wir auch zu WhatsApp und Facebook. Dann ist es uns auch scheißegal. Man darf auch nicht
vergessen, Samsung ist an sich auch einer der größten Akkuhersteller weltweit. Samsung SDI. Die bauen ja für alles, die bauen ja für etliche Kunden, nicht nur für Samsung-Handys, die sind auch in Autos drin, die sind keine Ahnung wo drin. Und die hatten auch bis dahin einfach einen einwandfreien Ruf, das muss man auch noch dazu sagen.
Wenn wir schon auf so einer Metaebene sind, ich fand es halt auch interessant, was für eine Schadenfreude da aufkam. Also generell bei solchen großen Konzernen so, ne? Also man scheint sich irgendwie schon immer bedroht zu fühlen von diesen Konzernen halt generell. Auch bei Facebook, wenn da was schief geht, ne? Das ist die Schadenfreude halt auch meistens recht groß. Ja. Wenn sie es dann nicht schon unter den Teppich gekehrt haben.
In dem Fall war es halt auch noch was wirklich, wo was passieren konnte. Wenn man das Handy in der Hosentasche hat und es dann in Flammen aufgeht, dann ist es halt nicht so angenehm.
Ja, war es mit dem Nachwuchs?
Ja.
Gut, aber jetzt erstmal alles weg. Wir warten auf den MWC. Es wird gemunkelt, ob es ein Note 8 gibt.
Oder auch das S8.
S8 sowieso, klar. Aber es wird ja jetzt auch überlegt, ob der Takt beim Note geändert wird. Ob vielleicht jetzt da schon der Nachfolger kommt. Ob es überhaupt so heißt. Ob die vielleicht sogar den Namen wegwerfen.
Oder ob es dann S8 Plus wird oder wie auch immer.
Genau, Edge Plus 2017 eventuell. Hatten die auch schon alles.
Ja. Das Letzte, aber was ich gehört habe, dass das S8 ist nicht auf dem MWC kommt, sondern erst einen Monat später oder sowas.
Ja, manchmal bringen sie es auch kurz davor, um so irgendwie nochmal eine extra Wurst zu haben. Apple macht das ja auch ganz gerne.
Ja.
Wir werden sie
müssen sich ja bald entscheiden. MWC ist ja bald.
Ne? Genau, 4 Wochen noch.
Also die ersten Einladungen sind jetzt raus. Hm. Aber es ist noch nichts Konkretes. Und absehbar, was dann da kommt, ne, das kann auch. Also auf der IFA haben die ein gigantisches Bromborium um ihre Uhr gemacht. Hm. Obwohl alle halt irgendwie was anderes erwartet haben. Aber wir werden sehen. Und ich denke, der Konzern wird auf alle Fälle überleben.
Man darf nicht vergessen, ich meine, jeder von uns hat eine Handytasche, benutzt das tagtäglich, wenn man sich überlegt, wie viele Geräte unterwegs sind. Ja. Da passiert halt doch noch relativ wenig. Es ist wirklich in dem Fall halt einfach mal gewesen, dass in einem Gerät wirklich Fertigungsfehler drin waren, die dann halt die ganze Serie.
Also man kann froh sein, wenn einem das Handy an dem Tag mal nicht explodiert ist, quasi.
Okay. Muss
man so sehen. Es könnte täglich jeden treffen.
Ich stehe hier mal mein Handy raus.
Statistik.
Ich habe auch gerade schon überlegt.
Aber noch viel schlimmer übrigens hier: E-Zigarette, ne? War auch gleich auf dem Tisch.
Explodieren die auch?
Ja, da gibt es ja echt diverse Videos auf YouTube. Aber das sind dann so selber zusammengefriemelte Billiggeräte ohne richtige Entlüftung für den Akku und sowas. Ja.
Also. Aber, du weißt ja, Statistik und Einzelfall, das hat immer keinerlei Aussage.
Da kann man von den Dingern kann man auch die Firmwares hacken, ne?
Ja, das ist ganz lustig.
Da reden wir aber ein anderes Mal drüber, glaube ich.
Haben wir auch einen USB-Anschluss und
klar. Ja, gut, auch mal ein Thema. Vielleicht bringst du es mal in die CT mal schon.
Ja, es gibt ja schon so Berichte, dass sie angeblich als Malware-Schleuder missbraucht werden können.
Als IoT-Gerät
oder was? In manchen Geräten ist ja auch Speicher drin und du kannst das, wenn du das halt an den Rechner anschließt, dann wird das als Speicher erkannt.
Okay.
Und wenn es dumm läuft, dann kannst du dir da mit einem Trojaner auf den Rechner holen. Und dann
okay. Gut, auch mal interessant. Gut. Aber wir werden jetzt juristisch.
Rauchen gefährdet den Rechner.
Ja. Es geht um ein Anti-Whistleblower-Gesetz, gegen das du dich unter anderem beschwert hast auf offiziellem Weg? Ist das die richtige Formulierung?
Ja, also ich habe mit vielen anderen Kollegen nicht federführend, sondern ich bin einfach mit dabei, Verfassungsbeschwerde eingelegt.
Okay.
Also, was habe ich noch nie gemacht und es ist auch echt ziemlich spannend, auch diesen ganzen Weg mal mitzumachen.
Ja.
Also, und da, das liegt uns auch wirklich sehr am Herzen. Deswegen
um welches Gesetz geht es?
Es geht um einen Strafrechtsparagrafen, der ist so im Fahrwasser ziemlich versteckt mitgekommen, 2015 im Zuge der Vorratsdatenspeicherung der neuen. Der ist da einfach mit drangehängt worden, passt da systematisch eigentlich gar nicht richtig rein und das geht um den Straftatbestand der Datenhehlerei. Das ist, wenn jemand nachschlagen will, Strafrechtsparagraf 202d, der neu gemacht wurde. Da geht es im Grunde genommen darum, eigentlich war die Intention des Gesetzgebers, das kann man ihnen auch glauben, es geht vor allem um den Handel mit Steuer-CDs oder zum Beispiel mit geklauten Login-Daten und sowas. Darin steht, es ist unter Strafe, wenn man solche Daten erhält, mit ihnen irgendwas zu machen, sie weiter zu veräußern, mit ihnen Schindluder zu treiben oder sie zu veröffentlichen.
Okay.
Ne? Und man darf sie auch nicht an Externe weitergeben. Und da wurde dann, also dieser Paragraph ist so, wie gesagt, unter dem Radar durchgelaufen.
Es geht aber um den Empfänger, der solche Daten
entgegennimmt. Genau, es geht nicht um... Geht in erster Linie jetzt erstmal nicht um denjenigen, um den Hacker. Der Hacker ist ja gesondert behandelt mit einem anderen Strafrechtsparagrafen.
Gut.
Und denjenigen, der die Daten irgendwie zum Beispiel aus dem Unternehmen zieht.
Okay.
Aber es geht um denjenigen, der sie weiterverarbeitet.
Was ist die Problematik jetzt daran?
Also wir die Verfassungsbeschwerde eingelegt haben, sagen, der Gesetzgeber hat damit, obwohl er es vielleicht gar nicht so wollte, ein tierisches Fass aufgemacht gegen die Pressefreiheit. Weil uns geht es um den Umgang mit geleakten Daten. Also wir selber zum Beispiel, der Heise Verlag hat ja auch ein Whistleblower-Portal. Das heißt, man kann bei uns über mehrere Kanäle anonym Daten ablegen und kann dazu auch anonym mit uns kommunizieren. Und wir verarbeiten oder versprechen dann, diese Daten gewissenhaft weiter zu verarbeiten und eventuell auch Auszüge daraus zu veröffentlichen. Oder, und das ist der entscheidende Punkt, sie zum Beispiel auch zur Expertise an externe Mitarbeiter oder an freie Mitarbeiter zu geben. All das wäre nicht mehr ohne weiteres möglich. Also
Okay. Das
eine ist, es gibt zwar eine Ausnahme, Bestand hier drin, der ist auch erst später eingefügt worden, nachdem es massiv diskutiert wurde, in diesem Datenhehlerei-Paragrafen, der sagt, wenn jemand journalistisch rein berufsmäßig mit diesen Daten umgeht, dann ist er von der Datenhehlerei quasi nicht tangiert.
Okay.
Aber sobald du die Daten zum Beispiel mit nach Hause nimmst und privat bearbeitest oder du bist nur Blogger und hast vielleicht bist nicht ausschließlich berufsmäßig damit befasst, greift dieser Paragraph unter Umständen schon nicht mehr. Das ist noch nicht, da gibt es noch keine Urteile.
Das ist ein ganz schmaler Grad.
Das ist ein sehr schmaler Grad und unserer Ansicht nach ist dieser Grad eben viel zu schmal. Und das andere ist, ganz klar, also wir sind einige Investigativjournalisten, die zusammen diese Beschwerde eingereicht haben. Also da ist zum Beispiel Peter Hornung dabei, der federführend auch bei den Panama Leaks, Panama Papers dabei war vom NDR.
Okay.
Sind noch ganz andere Leute dabei. Zum Beispiel auch Markus Beckedahl von Netzpolitik.org, der das auch federführend mit initiiert hat, diese Verfassungsbeschwerde. Wir sagen halt, das größte Problem für uns, das betrifft uns auch direkt, ist die externe Expertise. Also wir müssen eigentlich jedem, zum Beispiel wir haben ein Sicherheitsloch, das haben wir zugespielt bekommen und wir wollen das jetzt, wir wollen zum CCC gehen, wollen das mit denen besprechen.
Ja.
Da müssen wir die darauf hinweisen, Moment, wenn du dieses Material kriegst, es gibt den Datenhehlerei-Paragrafen, tut mir leid, es kann sein, dass du dich strafbar machst, wenn ich dir das gebe.
Okay. Und wenn wir diese Experten wiederum für diese Einschätzung bezahlen würden, wäre es eventuell wieder...
Nein. Darf ich trotzdem nicht.
Das Ach so, trotzdem weil es trotzdem keine journalistische Arbeit ist.
Genau.
Quasi.
Ja.
Okay. Also ganz, ganz, ganz schwierig. Und was sieht das dann für Strafen vor? Also was könnte denn passieren, wenn
das ist eine Geldstrafe bis 3 Jahre Haftstrafe.
Okay. Ja,
kann alles passieren.
Also sehr
Aber es schwebt da noch ein anderes Damoklesschwert. Das ist das, worauf wir auch wesentlich abstellen. Das ist nämlich noch, das ist eigentlich fast noch Schlimmere. Verbindung, das ist ja so eine Gesetzesänderung zieht ja auch immer so eine Kette nach sich.
Ja.
Und das ist auch kaum publik geworden. Zusammen mit dieser Gesetzesänderung ist auch die Strafprozessordnung geändert worden. Es gibt für uns Redaktionen, für professionell arbeitende Redaktionen, ein Beschlagnahmeverbot. Das heißt, es kann nicht einfach, wir haben ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Es wird publik, dass ein Informant sich an uns gewendet hat und es ist zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden gar nicht recht, dass wir die Informationen zu diesem Informanten nicht rausgeben, dass wir nicht sagen, wer das ist, die Identität. Die dürfen aber nicht einfach zu uns kommen und dürfen hier dürfen eine Durchsuchung machen, alles mitnehmen und beschlagnahmen, um rauszukriegen, was für ein Informant ist. Das ist unser Recht, unser Zeugnisverweigerungsrecht, das dürfen die nicht. Es gibt jetzt einen Ausnahmetatbestand, neu. Das ist Paragraph 97 der Strafprozessordnung, der sagt, wenn es um Datenhehlerei geht, dann ist das ist ein Ausnahmetatbestand. Das, dann dürfen die eben trotzdem kommen. Wenn der Tatverdacht der Datenhehlerei besteht, dürfen die plötzlich doch kommen und beschlagnahmen. Und das ist ein großes Damoklesschwert.
Obwohl eigentlich da diese Ausnahme wiederum mit den Journalisten auch drin ist.
Ja, aber der Verdacht ist wahnsinnig schnell konstruiert. Das ist auch das, was wir befürchten und worauf wir müssen abstellen. Also um es ganz klar zu sagen, dieser Paragraph, der ist Ende 2015 in Kraft getreten und es gibt noch keine bekannte Ermittlung oder noch keine bekannte Verurteilung deshalb. Mhm. Aber es kann kommen, ne? Wir befürchten halt vor allem Chilling-Effekte. Ne? Also, dass viele Informanten sich deswegen nicht mehr an uns rantrauen, weil sie denken, dann gibt es vielleicht doch eine Beschlagnahmung und dann kommen die vielleicht doch an meine Person oder so. Ne?
Du meintest vorhin, dass du vermutest, dass der Gesetzgeber das eventuell eher aus Versehen gemacht hat und das so formuliert hat.
Also,
das klingt jetzt aber nicht so richtig so, als hätte da niemand Interesse daran, dass das wirklich so ist.
Ja, es gibt bestimmt Kreise, die daran Interesse haben, die sind uns aber nicht bekannt. Also was wir wissen ist, der Stern hat auf Basis des Informationsfreiheitsgesetzes netterweise ein bisschen recherchiert und geguckt, wie dieses Gesetz überhaupt zustande gekommen ist. Und da gab es tatsächlich nur einen Referenten im Bundesjustizministerium, der federführend dafür verantwortlich war. Und dieses Gesetz hat eigentlich niemand richtig jemals weiter bearbeitet oder zu Gesicht bekommen. Also das war ein wohl ziemlich seltsames Gesetzgebungsverfahren so am Rande. Also wie gesagt, dieser Ausnahmetatbestand für Journalisten, also dass Journalisten, wenn sie berufsmäßig mit dem Material arbeiten, ausgenommen sind von 202d, der ist auch erst am Schluss eingeführt, der war in der ersten Version auch noch nicht drin. Der ist nur, weil es dann doch einen kleinen Aufschrei gab, überhaupt noch
eingeführt. Hat irgendjemand mal doch durchgelesen und dann noch mit
Protest eingelegt? Ich muss übrigens darauf hinweisen, dass man unsere ganze Beschwerde einsehen kann und auch eine schöne Zusammenfassung bei der Organisation, die diese Verfassungslage nämlich wesentlich organisatorisch durchgeführt hat. Das ist die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Mhm. Unter freiheitsrechte.org/Datenhehlerei.
Vielleicht können wir das nachträglich nochmal einführen. Ja, genau. Das macht unser Videoproducer bestimmt sehr gerne.
Das kann er doch, oder?
Ja. Man hört gar nichts von ihm, ne?
Er beschwert sich gar nicht.
Ja, oh, jetzt kommen wieder die langweiligen juristischen Themen und Johannes schläft gleich ein.
Wie geht's denn jetzt weiter?
Also Ziel der Aktion ist es tatsächlich, dass idealerweise dieser Paragraph gekippt wird, abgeschafft wird. Das ist also, wir beschweren uns mit dem Ziel der Nichtigkeit, also das Ding nichtig zu machen. Aber wahrscheinlich wird es dazu nicht kommen, sondern es kann gut sein, dass das Bundesverfassungsgericht da irgendwie regulierend eingreift, aber den Paragraphen nicht gleich ganz kippt.
Das also heißt, der muss umformuliert
sehr,
werden. Ne?
Genau, sehr strenge Einschränkungen, sehr strenge Einschränkungen reinmacht. Mhm. Also sehr schön ist, die Beschwerde ist angenommen, die ist am 16. Dezember eingereicht, die ist mittlerweile eingegangen. Okay. Und zwar beim ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts, das ist sehr gut. Das ist nämlich der Senat, der sich auch schwerpunktmäßig mit der Pressefreiheit beschäftigt. Und da ist es, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Aber es ist nicht anzunehmen, dass in diesem Jahr, im laufenden Jahr 2017, da noch irgendwelche Neuigkeiten kommen. Das wird wahrscheinlich eher nächstes Jahr
bis werden. Dahin gilt das Gesetz so, wie es ist.
Ja, ja, klar. Ja, okay, gut. Das gilt so weiter.
Ja, dann drücken wir euch die Daumen.
Dankeschön.
Toi, toi, toi. Wir verfolgen es weiter und klären euch dann auch nochmal auf, wie das ausgegangen ist. Hoffentlich positiv. Ja, wir haben auch noch ein paar Anfragen bekommen, dass ein paar Leute von euch ganz gern irgendwie mit einem Donate-Button oder ähnlichen uns unterstützen würden, dass es die Sendung hier immer weiter gibt. Sie wird es noch ganz lange geben, das kann ich jetzt schon sagen. Und falls ihr uns mal eine Kleinigkeit spenden wollt, dann kauft euch einfach mal eine CT. Gibt es am Kiosk, kostet unter 5 Euro. Und dann kann so ein Redakteur hier schon wieder einen Monat von arbeiten wahrscheinlich.
Du arbeitest 5 Euro im Monat, alles klar.
Nein, Quatsch. Ein bisschen mehr kriegen wir schon. Aber ja, also wenn ihr Bock habt und es gibt immer ganz viel davon zu lesen, also mit Mehrwert. Donate-Button mit Mehrwert, analog. Ja, wir sehen uns nächste Woche dann wieder ausgeschlafen hoffentlich. Jo, vielen Dank, dass ihr da wart. Und
sehr euch, gerne. Ich bin übrigens ausgeschlafen.
Ja, super. Mir geht's auch gut.
Ja, klar.
Jetzt bin ich ausgeschlafen.
Nein, also die Redaktion, immer kurze Aufklärung, die Redaktion ist einfach, es gibt Leute, die zu recht früh kommen, die irgendwie auch schon da sind, wenn es dunkel ist. Aber wir haben auch die Freiheit, mal ein bisschen später reinzukommen und vielleicht das Mittagessen zum Frühstück zu machen. Und dementsprechend müssen wir irgendwie immer einen Kompromiss finden hier mit der Aufnahmezeit.
Ist da 10:30 zur Arbeit kommen, ist ein bisschen später. Ich finde, das ist völlig normal.
Kommentiert ja. Das doch mal. Erzählt doch mal, wann ihr zur Arbeit kommt.
Ja, es gab ja auch schon die Mails von Kollegen, 18 Uhr, oh, ich komme heute nicht mehr ins Büro. Das ist vielleicht ein bisschen später.
Florian, wollen wir beide Familienväter mal ein bisschen was erzählen?
Ja, ja.
Also ich ja, ihr habt auch nicht viel Schlaf, ne?
Nee.
Sowieso nicht.
Gut. Wenn dann deine Töchter gerade noch Magen-Darm hat, ist das nicht so schön die Nacht.
Oh ja, okay, gut. Ja gut, dann...
Also Hannes und ich kommen dann morgen 10:30 und wir denken dann...
Wir schlafen erstmal aus. Ja. Macht's gut, bis nächste Woche. Schlafen auch mal eine Runde aus und wir sehen uns. Ciao.
Ciao.